Willkommen zurück bei der Neue Berater, Folge 4. Wir machen heute eine etwas andere Folge, obwohl wir das wahrscheinlich jedes Mal sagen, dass wir eine etwas andere Folge machen. Heute geht es jedenfalls nicht um Tools, so wie in der letzten Folge, sondern um zwei Phänomene, die in der Branche gerade real und auch messbar sind. Und zwar geht es einmal um Brain Fry und AI Fatigue. Außerdem reden wir ein bisschen über Vibe Coding und was das mit der Lieferqualität unserer Deliverables anstellt. Und beide Themen kennen wir natürlich aus der Erfahrung. Aber vor allen Dingen bei Brain Fry wollen wir erstmal aus der Forschung zeigen, was es eigentlich bedeutet, wenn man zu viel mit AI arbeitet. Hi Jonas.
Ja, vielen Dank, Patrick. Wir haben diese Art von Müdigkeit, nachdem wir halt wirklich AI exzessiv benutzt haben, erst an uns selber festgestellt. So. Und dann wirklich nach Recherche haben wir eben gemerkt, dass die beiden Begriffe, die du eben gerade genannt hast, seit Anfang 2026 wirklich breit untersucht wurden und dass es eben wirkliche Zahlen gibt. Und darüber wollen wir heute mit euch sprechen.
Ja, das war ganz interessant, als wir uns darüber unterhalten haben. Da hast du mir mal berichtet, dass du nach so einem ganzen Tag Vibe-Coding anders gerädert bist als nach einem ganz normalen Arbeitstag, der ja durchaus auch schon anstrengend war. Und ich habe das auch festgestellt. Und interessanterweise, als wir dann recherchiert haben, haben wir gemerkt, das ist tatsächlich ein Forschungsthema. Das ist nicht irgendwie was Eingebildetes. Und eine Studie, die das ganze Thema erst auf die Landkarte gebracht hat, die kam so im März 2026 vom BCG Henderson Institute raus. Das ist also von BCG so ein Think Tank. Und das wurde veröffentlicht im Harvard Business Review. Die haben knapp 1500 Leute branchenübergreifend untersucht und festgestellt, dass 14% aller AI-Nutzer messbar das haben, was man Brain Fry nennt. Also Gehirnfritteuse?
Gehirnschmelze.
Gehirnschmelze. Nicht Fritteuse, hat leider nichts mit Frittieren zu tun. Im Marketing sind es weit mehr. Ich habe jetzt nicht die Begründung dafür gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es im Marketing mehr sind, weil die Marketingleute sehr viel mehr AI nutzen und daraus sehr viel mehr Nutzen draus ziehen, weil das eben super viel von deren Arbeit ersetzt.
Was an dieser Studie eben wirklich wichtig ist, ist nicht nur die Zahl, sondern eben dem Mechanismus, ne, den sie freigelegt hat. Also Brainfry entsteht nicht durch das Nutzen von AI, also wie wir es halt alle machen, sondern es entsteht eher durch das Beaufsichtigen, um auch ein bisschen Bogen zu spannen zu unseren vorherigen Folgen. Ne? Entsteht halt durch das Beaufsichtigen der Outputs, also konkret durch das ständige Bewerten, ob der AI-Output stimmt, ob eben die Maschine halluziniert, ob die Argumentation tragfähig ist. Ja, und das ist eben so eine Oversight-Last und die hat eben eine ganz andere Qualität als, in Anführungsstrichen normales Arbeiten. Ne? Es zählt eben schneller, verbraucht Konzentration in einer ganz anderen Art und Weise.
Ja, aber da müssen wir gleich aber auch nochmal über diesen anderen Mechanismus sprechen, nämlich das, was wir beide jetzt irgendwie AI-Fatigue getauft haben. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff jetzt wirklich schon so copyright-mäßig belegt ist, weil das ist, glaube ich, eher das, was ich empfinde. Nochmal beim Brain Fry zu bleiben, also das ist in unserer Branche passiert das eben oder es passt sehr gut, denn also ab einem gewissen Level ist man mehr damit beschäftigt, QM zu machen, also Quality Management und Review gegenüber Juniors oder Mandantenmaterial oder irgendwelchen Berichten. Und das ist schon normal, dass man sehr viel checkt. Die Leute, die in der Big Four arbeiten oder gearbeitet haben, die kennen das. Dort gibt es mehrere Review-Schleifen, bevor mal irgendwas rausgeht. Je kleiner die Bude, desto weniger hat man das. Und wer selbstständig und alleine ist, der kontrolliert seine Arbeit selbst. Und jetzt kommt aber noch ein weiterer Layer dazu, also eine weitere Schicht, die man kontrollieren muss. Und zwar das AI-Output muss gegengecheckt werden. Und die BCG-Daten zeigen, wer in hoher Oversight-Last arbeitet, also sehr viel Quality-Management macht. Der hat 39% mehr grobe Fehler und 33% mehr so Entscheidungserschöpfung, also Decision-Fatigue nennen die das. Und es gibt auch eine 39% höhere Kündigungsabsicht. Das heißt also, das sind alles so Effekte, natürlich Ermüdungs- und Erschöpfungseffekte, die sich dann im Weiteren auf diese, auf zum Beispiel auch die Kündigungsabsicht auswirken.
Über die BCG-Studie hinaus gibt es eben noch weitere Forschungsergebnisse oder Forschungslinien, die mindestens genauso relevant sind. Ne? Eine Studie von Gerlich zum Beispiel aus 2025 sagt halt, dass eine relativ häufige Nutzung von AI wirklich messbar korreliert mit niedrigen kritischen psychischen Denkfähigkeiten.
Ja.
So, dieser Mechanismus heißt halt, oder den nennen die Cognitive Offloading. So.
Offloading, ja.
Ja, Cognitive Offloading, genau. Okay. Und die Studie nennt das Endprodukt eben sehr direkt, ja. Cognitive Laziness. So, ja, also.
Ja, Denkfaulheit.
Ja, genau, richtig. Also es, im Grunde heißt es, dass die Bereitschaft gemindert ist oder vermindert ist, tief und ja, eben reflexiv zu denken, als Folge eben dauerhafter AI-Abhängigkeit. Ja, nee, du verlierst eben die Bereitschaft, wirklich Dinge ja, tief und reflexiv einfach zu überdenken.
Das ist eigentlich ganz spannend, weil man auf der einen Seite durch dieses extreme AI-Nutzen ja nicht ein Cognitive Offload hat, im Sinne von, wir kennen alle noch dieses Phänomen, das ist schon ein paar Jahre älter, diese Forschung, das ging um Cognitive Overload. Es prasseln auf uns so viele Informationen ein, durch die Arbeit mit Internet und digitalen
Social Medien. Media.
Wurde das alles zu viel und immer mehr. Eigentlich zu viel für ein Affengehirn, was darauf designt ist, irgendwo in der Höhle zu sitzen und Nüsse zu knacken. Ne? Und jetzt könnte man meinen, Cognitive Offloading klingt ganz gut. Aber im Gegenteil, also was wir machen ist, wir lagern die gute Denkarbeit und die aufwendige Denkarbeit aus, haben immer trotzdem immer noch sehr viel, was auf uns einprasselt, weil wir den ganzen Kram lesen müssen. Der Brainfry ist trotzdem da, der Stress ist trotzdem da.
Genau.
Aber wir verlernen trotzdem das Selberdenken irgendwie. Also das sind zwei Sachen, die uns enorm ins eigene Fleisch schneiden. Und daraus entsteht dann auch eben eine Faulheit. Und das sind alles so Dinge, die machen oder die gefährden unsere Arbeit dadurch, dass wir eben immer müder werden beim Quality Management. Und auch die Denkfähigkeit überhaupt zu beurteilen, wie gut ist der Output. Und auch diese Laziness zu besiegen, also die Faulheit zu besiegen, zu sagen, ich gucke mir das jetzt wirklich kritisch und genau an. Das ist was, das lässt natürlich auch nach. Und dadurch ist natürlich das Output am Ende, hat dann, wie viel Human in the Loop ist da noch drin, wenn ich das faul einfach abgesegnet habe. Und man kennt das auch aus anderen Kontexten, um das sich ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn man früher irgendwas von seinen Eltern irgendwie haben wollte, worauf hat man gewartet? Ja, bis die völlig kaputt und platt irgendwo am Ende des Tages dann saßen und einfach nur noch, ja, mach doch. Das ist so der Punkt, wo man die besten Entscheidungen, wo man schnell was durchkriegt. Ne? Also dann sind sie zu erschöpft, um wirklich kritisch zu überlegen, ob die Frage, die jetzt an sie herangetragen wird, ob man der irgendwie stattgeben sollte oder nicht. Und dieser Effekt, der ist dann auch bei uns selbst zu beobachten, wenn wir mit AI arbeiten.
Ja, das stimmt schon, aber trotzdem kommt es ja irgendwie trotzdem darauf an, was man jetzt genau auslagert und was nicht. Und ich glaube, hier liegt auch so ein bisschen der Unterschied, oder? Da gibt es eben auch noch eine gewisse Gegenstudie von Hong und Kollegen, die ist aus 2025 mit ca. 240 Teilnehmenden an der Studie. Und das zeigt eben, oder die Studie zeigt, dass das eine relativ strukturierte AI-Nutzung, bei der eben, ja, minder oder niederwertige kognitive Aufgaben gezielt ausgelagert werden. So, das
Monkey
ist, was
Work
ich gerade meinte.
Sozusagen, ne?
Genau, richtig. Das kann das kritische Denken sogar stärken, so, ne? Weil das ja eben effektiv oder effizient nutzt. So, der Unterschied liegt eben in der Disziplin der Nutzung. Wer die richtigen Tasks eben auslagert, der profitiert. Wer alles einfach alles auslagert, ist ja klar, dann verkümmerst du.
Also wenn du nur diese Grundarbeiten, die man eigentlich sowieso ohne nachzudenken macht, wenn man die auslagert, dann schafft man sich ja Denkfreiräume oder schafft man sich Zeit, um mehr Arbeit mit kognitiv anspruchsvollen Aufgaben zu verbringen.
Ja, aber da liegt ja der Mehrwert. Genau, da liegt
genau,
ja der Mehrwert.
Genau das ist das, ja. Das verstehe ich auch, nur so wird es halt nicht genutzt, ne? Also die meisten Leute sind ja zu faul oder erhoffen sich noch mehr von der AI. Und vor allen Dingen Leute, die vorher schon nicht kreativ waren, versuchen jetzt sozusagen damit die Lücke zu schließen. Und die vorher auch nicht für kognitive Höchstleistung bekannt waren. Und das endet halt regelmäßig in dem, was man eben AI-Slop nennt und das man sofort erkennt.
Genau,
für unseren Berateralltag heißt das im Grunde, also AI sollte man nutzen für Dinge wie Recherche, ein paar Strukturierungen für Drafts, super. Aber gleichzeitig sollte man sich aktiv immer über das Ergebnis Gedanken machen. Also AI ist eine schnelle Antwortmaschine, die man ungefiltert nutzt. Das ist schädlich für das eigene Urteilsvermögen. Und ich würde sogar so weit gehen, ich finde dieses Draften und das Outline von bestimmten Arbeitsprodukten auch schon nicht besonders gut mittlerweile. Also ich bin da jetzt auch schon von abgegangen, weil häufig ist es so, man sollte sich schon mal selber eine eigene Struktur überlegen, damit das Endergebnis dann auch mehr dem entspricht, was ich eigentlich haben will. Ansonsten folgt man einfach dem Vorschlag der AI und guckt vielleicht nicht über den Tellerrand oder folgt immer diesen Dreiklang, den er auch immer vorschlägt, weil es eben so gut für den Kopf ist.
Ja,
also sagt immer drei Sachen, ist egal, was du machst.
Ja, aber Patrick, das ist doch auch genau der Punkt, glaube ich, warum Leute, die eben eine relativ große Job-Experience haben, glaube ich, auch erfolgreicher im Use von AI sind. Einfach weil die das Endergebnis schon sehr strukturiert formulieren können für die AI. So, wenn du es nicht hast und am Anfang, also du musst halt bei Null anfangen, das macht das Ganze viel schwieriger und du begibst dich halt in die Hände, so der AI. Wenn du das Ergebnis oder die Struktur von vornherein schon weißt, das macht dir dein Leben wesentlich einfacher und auch da liegt wieder der Mehrwert, glaube ich.
Absolut. Was wir jetzt noch vorhin angeteasert hatten und nicht besprochen haben, also wir haben jetzt einmal das Cognitive Offloading und diese Laziness, die daraus auch entstehen kann, und auch den Brain Fry angesprochen. Was wir beobachtet haben, ist vielleicht doch noch ein bisschen anders. Also wir sind ja durch unser Gespräch über die Erschöpfung zu diesen Studien gekommen, aber wir haben was besprochen, was ich eigentlich anders empfunden habe. Vielleicht ist das auch eine Art von Brain Fry. Und zwar habe ich das Problem, dass es nicht unbedingt im QM liegt, sondern ich habe Claude offen, habe dann 3-4 verschiedene Agents oder Assistenten, mit denen ich verschiedene Sachen mache. Auf der einen Seite bin ich die ganze Zeit im Vibe-Coden und warte auf den nächsten Output. Dann habe ich dort irgendwie ein Marketingprodukt, was ich entwickle. Und auf der anderen Seite schaue ich die ganze Zeit irgendwie, diskutiere ich mit der AI über irgendein Thema. So, und das sind so viele Dinge, die gleichzeitig passieren. Ja. Und man switcht immer hin und her viel schneller, als es eigentlich überhaupt man es früher gemacht hätte. Man wäre ja nicht auf die Idee gekommen, eine PowerPoint-Präsentation zu bauen und gleichzeitig zum Beispiel eine Software zu entwickeln, die nichts damit zu tun hat. Also wie bescheuert ist es, sein Gehirn so aufzuteilen? Das ist
und
das,
nebenher
was ich,
noch eine Recherche.
Genau, und das ist das, was mich so erschöpft hatte. Und du hattest dann auch gesagt, dass die Art und Weise, wie Coding funktioniert, auch seinen Teil bei dir beigetragen hat, oder?
Das bringt uns auch im Grunde schon zu unserem nächsten Block, weil Vibe-Coding eben genau die Stelle ist, an der die schlechte oder undisziplinierte AI-Nutzung gerade am sichtbarsten wird und hat auch einen klaren Bezug zu unserem Brain-Fry-Thema. So vor allem, weil die Geschwindigkeit, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an die klassische AI-Programmierungszeit, so wo du Zeile für Zeile programmieren musstest, aber die Geschwindigkeit der Stellung des Codes mittlerweile ist so schnell. Also ich weiß überhaupt nicht, warum die es überhaupt noch zeigen in Cloud Code oder egal welche Coding-Software du benutzt. Es geht so schnell, du kommst da gar nicht mehr wirklich mit.
Ne? Naja, meine eigene Coding-Erfahrung begrenzt sich ja so ein bisschen auf das, was ich in der Uni zwanghaft machen musste.
Genau.
Also einen Taschenrechner programmieren oder römische Zahlenrechner programmieren. Und danach habe ich darauf keinen Bock mehr gehabt, weil ich das nicht richtig kann. Ja. Aber deswegen, für mich ist Vibe-Coding jetzt was, ist eine ganze Welt eröffnet sich. Aber was meint denn konkret mit Vibe-Coding? Was meint dieses Viben?
Ja, lass uns bei Null anfangen. Also den Begriff Vibe-Coding hat eben André Carpati am 2. Februar 2025 auf X, ehemals Twitter, gepostet. So. Carpati ist ein Ex-OpenAI-Forscher und war der Chef vom Tesla Autopilot-Programm.
Also der kann's.
Der kann's, ja, genau. Der kann's wirklich, eher gesagt. Also sein Originalsatz lautete eben sinngemäß: Fully give into the vibes, embrace exponentials and forget that the code even exists. So, das klingt vielleicht harmlos, ja, hat aber in der Softwarewelt und kurz darauf in unserer Branche eine relative Lawine ausgelöst. Ne? Der Post hatte innerhalb von 4 Wochen 4,5 Millionen Views. Im März 2025 nahm Webster den Begriff in den Slang-Wortbestand auf.
Fully give into the vibes, das ist was ich voll verstehen kann und was ich so Leuten, die anfangen und die sich nicht trauen, mit AI um was zu machen, denen ich dann auch sage, du musst loslassen, du musst auch darauf vertrauen, dass dir die Maschine sagt dir sogar, was du machen musst, damit du sie richtig bedienst. Das ist das Kranke.
Genau.
Also das ist Ratatouille, Alter.
Das ist halt, also das ist eine Arbeitsweise, bei der du eben Code generieren lässt, ohne den Code im Detail zu verstehen, wie auch, ne? Oder im klassischen Sinn zu prüfen. Ja, oder? Also du gibst eine Aufgabe in natürlicher Sprache, lässt die AI bauen, schaust, ob es sich richtig anfühlt, wichtig, ja, und läufst weiter. Carpati beschrieb das ursprünglich als Hobby-Modus, um eben Prototypen zu bauen.
Passt perfekt, ist bei mir genauso.
Ja, du benutzt das, mal gucken, ob es funktioniert. So, was dann passiert ist allerdings, die Methode ist eben explodiert. Ja, mittlerweile haben laut Schätzungen 87%, der Fortune 500 Unternehmen mindestens eine Vibe-Coding-Plattform im Einsatz. wichtig auch gerade Startups benutzen Vibe Coding eben exzessiv.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also hätte ich ja mal ein Startup und hätte ich damals auch Vibe Coden oder hätte es das gegeben, hätte ich viel, viel mehr probieren können. Und das macht auch das ganze agile Projektmanagement bei Softwareunternehmen so viel interessanter, weil das hieß ja immer, ja, man baut so Iterationen von Sprint zu Sprint. Also man hat immer irgendwie ein Produkt fertig, was man zeigen kann. Und das ist auch super. Also diese agile Arbeitsweise, die funktioniert halt richtig gut mit Vibe Coding, weil du immer ein fertiges Produkt haben kannst. Und du flanscht immer neue Sachen dran, neue Features dran und verbesserst es und kannst es dann auch immer wieder testen und schon in der Entwicklung auch mal Leuten geben, die das mal ausprobieren, sodass du sehr nah dran bist am Nutzer und auch sehr viel Gefühl dafür bekommst, was du da eigentlich baust und wie es besser werden kann. Also anders als so ein Wasserfall-Projekt, wo du am Ende einfach um was rauskriegst und weißt zwischendurch gar nicht, ob man auf dem richtigen Weg ist und am Ende stellt sich raus, das Produkt ist für die Tonne. Und ich finde die Zahlen, wie viele Leute jetzt schon oder wie viele Unternehmen mit Vibe Coding arbeiten, das ist natürlich erstaunlich, ist aber auch nicht überraschend, weil es eben jeder, der es gemacht hat, versteht sofort, warum das gut ist. Für uns ist das vor allen Dingen auch relevant, weil wir halt super schnell sehen, wie viele Leute jetzt plötzlich mit Dashboards ankommen. Also man kann so...
Ja, die berühmten HTML-Dashboards.
Ja, also vor allen Dingen Dashboards, wo man dann mal genau hinguckt, denkt man sich, was ist das für ein Bullshit? Warum ist das überhaupt in einem Dashboard? Das gehört nicht in ein Dashboard. Das ist was, das hätte noch nicht mal in der Tabelle gehört, was hier drin steht. Also so Dinge, die überhaupt nicht irgendwie stetig sind oder irgendwelche, weißt du, gibt immer so ein Beispiel. Die Haarfarbe von Mitarbeitern, blond, braun, schwarz. Also es sind halt drei Zahlen, die gehören nicht in den Dashboard. Das ist einfach Kacke. Ja, das braucht man nicht visualisieren. Und die Dashboards sehen halt aber super überzeugend aus, als hätte da jetzt irgendwie ein ITler da wie einen Monat dran gesessen oder zwei.
Und plötzlich. Davon das Prototypen.
Ja, klar.
Prototypen,
ja.
Wenn du die wirklich baust. Das ist sehr, sehr, sehr hilfreich.
Ja, also ich finde, wenn man sagt, ich muss alle zwei Wochen vor einem Steering Committee irgendwie präsentieren, das ist schon cool, wenn man dann ein Dashboard mitbringt, damit eben so ein High-Level-Executive sich angucken kann, was denn da eigentlich los ist gerade im Projekt. Und vorher hat man da stundenlang mit PowerPoint drin gesessen oder wirklich jemanden hingesetzt, der es programmiert. Jetzt geht es wesentlich schneller.
Ja, genau so ist es. Und das ist ja auch im Grunde der so ein bisschen der Kern der Verlockung, oder? Also Carpathy hat den Begriff für eben Software Engineers irgendwann mal eingeführt, aber die Bewegung ist ja mittlerweile viel breiter geworden. Also es ist egal, wo du guckst, ja, Berater, Marketing-Teams, Analysten, völlig egal. Überall sehen wir diese Vibe-Coding-Outputs. Finde ich auch interessant, wie sich mittlerweile der User schon dran gewöhnt hat und schon in der Lage ist, also so ein Vibe-Coding-Output wirklich schon zu erkennen. Ja, also zumindest mir geht es so. Ich brauche keine Sekunde, wenn ich so ein Dashboard sehe und kann dir sogar sagen, irgendwie, ob es jetzt mit Claude oder mit ChatGPT gebaut wurde. Aber nichtsdestotrotz, ja, was sie alle gemein haben, sie sehen eben professionell aus. Und funktionieren in der Demo. Ne? Wir werden in die Termine Steerkurs mitgenommen.
Das scheint ja sehr verführerisch zu sein, ne? Also wenn es so viel mitgenommen wird und so viele Leute draufspringen. Warum ist es aus deiner Sicht so? Also außer dass es also Ease of Use ist das eine, klar, aber warum gibt es vielleicht noch andere Gründe, warum die Leute das so gerne verwenden?
Ja, also ich denke, es gibt drei Gründe dafür. Der erste Grund ist definitiv die Geschwindigkeit, also die Velocity. Was vorher eben Wochen eine Anfrage fürs IT-Department war, ist jetzt mittlerweile in 2 Stunden Prompting oder Vibe-Coding erledigt. So. Der zweite Grund ist definitiv die optische Qualität. Ja. Also modernes LLM kombiniert mit einer ganz guten Komponentenbibliothek liefert eben wirklich, wirklich guten Design-Output.
Ja.
Das kann schon aussehen wie von einer Design-Agentur. So.
Aussehen.
Aussehen, ja, ganz wichtig, genau. Wir reden hier halt über Demos und Prototypen, ja. Also drittens ist auch die Kontrolle. Du siehst den Code eben, der Code funktioniert und ja, du kannst durch das Vibe-Coding eben auch relativ schnell Änderungen in deinem eigenen Dashboard vornehmen, was sonst halt eben, weiß ich, ein IT-Ticket gewesen wäre, das muss erst verarbeitet werden abgearbeitet werden eine Woche lang. Du hast es selber in der Hand.
also wenn das so schnell geht und man das Ding das eigentlich nur so durchrattert, die Leute betrachten es ja trotzdem noch irgendwie als ihr Output, aber das ist doch eigentlich auch das Problem. Also wenn ich an einem Produkt länger sitze, habe ich auch länger drüber nachgedacht und habe auch Ownership dafür. Irgend so ein Dashboard, was ich mal eben so eine halbe Stunde vorm Termin rausknalle, um Effekthascherei zu betreiben, das ist ja, das kann sein, dass das Dinge enthält, die ich gar nicht kapiere, oder?
Ja, klar. Also im Hobby- oder gerade Prototypen-Kontext ist Vibe-Coding völlig legitim. Und Carpathy, ne, also der nutzt es ja auch genauso. Das ist explizit der Use Case, für das es eben auch gebaut oder eingeführt wurde. Ja, es ist, stell es dir vor, wie so eine, ja, du skizzierst halt was, ne? Du skizzierst halt was relativ kreativ, aber hier das Problem entsteht wirklich, wenn eben diese Skizzen, ja, oder Prototypen anfangen, wirklich in Arbeitsergebnisse zu wandern, ja, also in Mandaten, in Kundendecks, Investmentempfehlungen, Compliance Reports, ja, da bekommen sie halt eben eine ganz andere Art von Bedeutung, also eine Bedeutungslast, für die sie definitiv nicht gebaut wurde.
Ja, ich finde, ziemlich klar wird es eigentlich, das ist zwar nicht Vibe-Coding, aber im Prinzip, wenn man schon mit Cloud Design beispielsweise gearbeitet hat, da sehe ich immer auf LinkedIn, ja, jetzt ist alles, jetzt war alles vorbei. Brauchst kein PowerPoint mehr. Das geht jetzt in zwei Minuten, genau. kannst du eine C-Level-Präsentation machen. Ja, okay. Ja, also,
da kannst du nicht.
Nee, kannst du nicht, weil ich hab's ja schon versucht alles. Und das sieht, und dann hast du die erste Präsentation, dieser Wow-Effekt, wo du denkst, boah, das ist so, das ist tasty. Du siehst sofort, die Proportionen stimmen, die jede Textstelle, das ist genau am richtigen Platz. Auch die Leerräume sehen geil aus, einfach weil es genau so ist, wie es sein soll. Und dann guckst du genauer hin, dann siehst du, oh, guck mal, fünfmal dieselbe Information redundant, nur weil es halt nicht mehr gab. Im Header irgendwie der Name, dann nochmal in der Unterteil, dann nochmal unten, genau. dann oben rechts irgendein Quatsch, dann irgendwie alles doch vollgepackt mit Sachen, die du nicht brauchst. Mhm. Und dann guckst du durch und merkst, okay, die Folien sehen ganz gut aus. Aber das hier hätte ich gern geändert, so. Und dann änderst du das und merkst, oh shit, das ist ja gar nicht schlau gemacht, so wie das ein guter Ersteller machen würde, nämlich, dass der sagt, ich baue einen Kasten und ich schreibe in dem Kasten. Sondern das sind einzelne Textfelder, teilweise für einzelne Zeilen, über irgendeinen Kasten. Wenn du irgendwas änderst, irgendein Wortlaut änderst, zerschießt es dir alles. Und wenn du jetzt, und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, warum machst du es händisch? Lass das doch die AI machen. Die AI ist super in einem für einen Grobanflug, um dann ein fertiges Bild zu machen. Hier, guck mal. Wenn du dann aber reinzoomst und versuchst, einzelne Sachen mit Code zu ändern, fängt er an, selber Mist zu bauen und zerschießt sich das selber. Ich finde es extrem schwer, auf kleinsten Detailgrad der AI zu sagen, was sie anders machen soll, ohne dass es dann an anderer Stelle das nächste Problem gibt. Und das ist so ein bisschen auch im Coding-Bereich. Dann löst du ein Problem und dann baust du fünf neue Bugs damit ein. Und so ist es, genauso ist es in der Präsentation. Vielleicht kann man das dann besser kapieren. Also wenn man sagen muss, ich muss schnell was haben, als Idee, als Input oder so eine Art Impuls, ist das gut. Aber ich sollte das danach nochmal vernünftig und zwar selbst bauen, damit ich eben auch flexibel bin. Weil so eine Präsentation, zum Beispiel Vorstandspräsentation, wird vielleicht auch noch ein paar Mal angepasst. Und ich finde, dass man da vielleicht auch mal ehrlich sein sollte und nicht sagen sollte, ja, jetzt wird das mal eben schnell gemacht und deswegen ist jetzt PowerPoint tot. Richtige Programmierarbeit ist nämlich auch nicht tot. Denn der Punkt, wo das dann eben bricht, nämlich wenn die Leute anfangen, genauso wie ich das jetzt gerade mit PowerPoint beschrieben habe, das auch mit ihrem Vibe-Code-Zeug zu machen, nämlich dass das dann von der Demo genommen wird und gesagt wird, oh, ja, dann lass uns das doch nehmen, das ist doch schon gut. Das wandert jetzt in die Produktivumgebung. Und was passiert da? Also, oder wenn du jetzt, also du kannst aus Coding-Perspektive, hast ja mehr Erfahrung, so, was passiert dann aus deiner Sicht?
Wenn eben so ein Vibe-Coding-Output von der Demo eben in die Produktivumgebung kommt, also ich glaube, da gibt es an vier Stellen eben Probleme. So, und die sind, glaube ich, gerade in der Engineering-Welt relativ klassisch. So, erstens sind das halt diese sogenannten Edge-Cases, ja. Also, das ist krass, was du gerade schon gesagt hast. Ja, der schnelle Prompt liefert eben Code für den Standardfall. Ja. So, die 10% ungewöhnliche Eingaben, die du eben in der Praxis zu Fehlern führen, sind eben nicht durchdacht. So, zweitens die Fehlerbehandlung. Was passiert, wenn die Datenquelle nicht antwortet, wenn die Eingabe leer ist, wenn der User auf den falschen Button klickt? So, Vibe-Code hat genau dafür eben oftmals keine Antwort. Drittens die Maintenance, also Wartbarkeit.
Genau das meine ich, Wartbarkeit. Das ist das, was ich auch mit dem mit dem PowerPoint-Output meinte. Es ist ja nicht bearbeitbar, richtig?
Genau, also du selbst weißt in 2 Wochen eben nicht mehr, was du da gebaut hast. Du hast ja auch gar keine Dokumentation. Ja? Also die Variablen sind generisch, die Struktur ist völlig undokumentiert. Ja, also das führt halt auch dazu, dass du sowas überhaupt nicht mehr wirklich warten kannst nach 1 oder 2 Wochen. Und viertens, Tests, ganz einfach. Ja, also Vibe-Coding-Outputs haben fast nie Unit-Tests in Produktion. Heißt es wirklich, jede spätere Änderung kann unbemerkt etwas Bestehendes kaputt machen. So, das ist das, was du gesagt hast. Ein Bug behoben, vier neue eingefaked.
Ja, also das ist auch dann so, wo ich sagen muss, das funktioniert vielleicht, wenn man im Bereich Marketing arbeitet, dass man mal schnell irgendwie was präsentiert oder wenn man sagt, es ist alles im Fluss, das ist jetzt eine Präsentation oder ein Steerco oder ein Dashboard, wo ich jetzt sage, nee, und das ist jetzt ein Dashboard, was ich für ein Steering Committee zum Beispiel einmal für einen Termin baue, und dann ist es auch wieder weg, das ist nur quasi Fernsehen, so einmal gucken und weg. Aber wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt was Belastbares, und das kommt vielleicht in den Report, dann muss ich dann doch wieder mehr Arbeit reinstecken. Und das hat dann auch eine Frage von, ist auch eine Haftungsfrage, ne? Also ich kann ja nicht irgendwie Sachen produzieren, auf die Schnelle, die ich dann verkaufe an den Mandanten. Denn der kauft einem ja die Zeit ab und auch das Produkt ab. Und auch da muss man weiterdenken und sich da überlegen, wenn ich jetzt sage, dieses Deliverable hat einen Preis, dann muss das Ding auch halten und kann nicht dann einfach quasi so ein Vibe-Coding-Produkt sein, was ich mal eben kurz abgeliefert habe. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen und das, was wir eben liefern, das muss tragen.
Ja.
Und Vibe-Coding produziert eigentlich quasi schon definitorisch Outputs, die in der Demo aussehen und ein bisschen tragen und auch funktionieren. Das ist nicht so, als wäre das nicht klickbar wäre. So ein Dashboard, das funktioniert schon.
Ja, ja, klar.
Aber das ist nicht zwangsläufig in die Realität überführbar.
Ja, klar, aber da müssen wir auch relativ ehrlich sein, oder? Das gilt halt eben nicht nur für Vibe-Coding-Outputs, sondern wirklich für jede Art von Software oder Output, die wir eben produzieren. Ne? Also die Frage ist, glaube ich, nur, und das ist auch die eigentliche Pointe, oder? Ob wir uns in dieser Verantwortung wirklich bewusst sind. So, ich glaube nicht, ja, beim klassischen IT-Outsourcing war das immer relativ klar. Die IT-Abteilung baut, sie übernimmt irgendwie Verantwortung dafür, sie pflegt, sie wartet. Beim Vibe-Coding fällt diese Klarheit eben weg. So, jeder kann jetzt mittlerweile ein Dashboard in 2 Stunden bauen. Also ich kann es dir sagen, ich arbeite in Data Analytics und Dashboards bauen in Power BI mit R oder in Tableau war für uns bis jetzt halt immer ein wichtiger Bestandteil. Und bis so ein Dashboard eben fertig war und wirklich abgesegnet wurde, da hing wirklich ein Haufen Prozesse dran, Administration, Administrativ, Dokumentierung, Dokumentation. Ja, also wer ist jetzt mittlerweile verantwortlich, wenn dieses HTML-2-Stunden-Dashboard eben in ein paar Wochen falsche Zahlen liefert?
Das Ding ist auch, man denkt halt, naja, nein, das ist ja nur für jetzt. Wer länger in der Beratung arbeitet, wird schon öfter erlebt haben, dass so Produkte, die man mal kurz hingeklatscht hat oder wo man mal eben kurz aus der Hüfte irgendwas gemacht hat, auch irgendein Text oder irgendeine Präsentation oder irgendein Handbuch, ja, wird 5 Jahre später immer noch vom Mandanten benutzt.
So ist es.
Also ja, es ist dann längst nicht immer alles so Hochglanz, wie man sich das vorstellt, sondern ist dann am Ende ist dann diesen Schrott, den man mal eben gemacht hat, der ist dann, pass auf, bestes Beispiel. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der hat früher der war dabei, als das Zentro Oberhausen gebaut wurde. Und der hat das damals mitgestaltet. Das ist ein älterer Herr gewesen und der hat eben gesagt, dann waren die am Eröffnungstag, ganz früh morgens war der da. Und da war der in der Coca-Cola-Oase, also diese Fressmeile. Ja. Und hat gemerkt, ja, wo sollen die Leute sich hier nicht irgendwo mal hinsetzen, um die Speisen einzunehmen? Und dann sagte der andere, oh, haben wir ganz vergessen, wir haben die ganzen Tische und das ist alles, wir haben das alles, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr in den 2 Stunden. Und dann hat er eben Leute zusammengetrommelt aus seiner Firma und dann haben die das aufgebaut. Und er hatte dann einfach entschieden, wie das so angeordnet wird. Und er meinte, das wurde noch lange Jahre danach, wurde die gleiche Tischordnung benutzt, die der dann 2 Stunden vor Eröffnung mal eben aus der Hüfte gemacht hat. Und das meine ich eben. Das ist schon, man muss sich darüber im Klaren sein, dass auch bestimmte Outputs, die werden auch einfach übernommen. Deswegen muss man auch gucken, dass man immer klar sagt, das ist ein Prototyp. Nehmen Sie das nicht in die Produktivlösung. Das kann nicht das Endprodukt sein, auch wenn es jetzt gerade so aussieht.
gerade in dem Zentrofall, also relativ interessant, weil, gut, ich wohne jetzt mittlerweile nicht mehr in Deutschland, aber ich weiß noch, als ich irgendwie, weiß nicht, Teenager war oder so, und wir mal im Zentro waren, ich habe mich immer gefragt, was ist das hier für ein Chaos in der Oase?
Weil das ist aber
kreuz und quer angeordnet war. Also, das finde ich schon sehr interessant, ne? Gerade diese pragmatische Lösung einfach jahrelang noch Bestand hat, obwohl jeder wusste, dass es einfach chaotisch ist, aber zu anstrengend war das jetzt im Nachhinein noch zu ändern, ja.
Ja, ich meine, wenn es bei dem ersten Eröffnungstag irgendwie 150.000 Besuchern standhält, dann ist das wohl nicht so schlecht gewesen. Ne?
Also, Stresstest bestanden, ja.
Ja, ich meine, das ist halt nur Sitzordnung und das ist eigentlich egal. Die Leute im Zweifel schieben sich das dann so zurecht, wie sie es brauchen. Das geht eben bei einem Dashboard nicht unbedingt. Ja. Und das ist also wichtig, dass man Trend sagt, das ist Prototyp, das ist produktiv. Und ein Vibe-Coding-Output ist immer ein Prototyp. Und wenn der jetzt in die Produktion gehen muss, dann muss der auch den, bei größeren Firmen gibt's einen fest definierten Produktentwicklungsprozess, PEP oder so. Und der dauert auch und der hat ganz viele Gatekeeper und den darf man auch jetzt nicht einfach übergehen, sondern muss sagen, der muss es trotzdem durchlaufen.
Ja, ich glaube generell, also bevor du überhaupt irgendwas in so ein Arbeitsergebnis eben übernimmst, musst du halt relativ schnell beschreiben können, so was es eben macht und wo es kippen könnte. Ja, also wenn du es nicht kannst, hat es eben auch gerade in so einem Kundentermin zu suchen. So, das hat auch nichts mit Misstrauen gegenüber AI zu tun, sondern ich glaube, das können wir als die berufliche Sorgfaltspflicht bezeichnen. Ja, das gilt halt eben auch unabhängig davon, ob du das jetzt selbst gevibe-coded hast, ein Junior den Code reviewed oder dass du ihn mit Cloud Code selber gebaut hast. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, dass Vibe-Coding eben wirklich nicht das Problem ist, das wir verteufeln wollen. Im Gegenteil. Ja, also Vibe-Coding kann wirklich im richtigen Kontext, also gerade zum Skizzieren, Prototypen, schnelles Testing, ist ein wahnsinnig produktives Werkzeug. Gerade für uns in der Beratung. Also das Problem ist eher so die fehlende Disziplin in der Art und Weise, wie es benutzt wird und definitiv in der Übergabe. Ja, also wenn du eben diesen Übergang von einem Prototypen zu dieser Produktivumgebung eben sauber trends, hast du einen riesigen Hebel gewonnen, ohne das Risiko eben einzugehen.
Wenn man mal eine Software sich vom Reißbrett aus ausgedacht hat, was macht man am Anfang? Mockups.
Ja, ja, genau.
Also Sichten, zum Beispiel von einer Handy-App. Man macht dann die Sichten. Was gibt's alles für Sichten? Wie sehen die aus? Dann skizziert man das. Also ganz, ganz stumpf. Dann baut man sich, dann macht man die Epics, dann baut man die einzelnen, diese ganzen Stories und so. Das muss man sich alles ausdenken. Und diesen ganzen Kram kann man mit AI super beschleunigen. Also das ist so, insofern würde ich das eher so betrachten. Es beschleunigt sehr viel den Anfang. Und ich finde auch, Man kann relativ früh feststellen, ob man einen Nerv trifft mit seinem Produkt oder nicht, ob das klappt oder nicht und braucht dann gar nicht erst anfangen, für eine Produktivumgebung zu entwickeln. Und dann kommen wir auch schon eigentlich zum Schluss der Folge, oder? Also ja, wir können ja, also ich würde sagen, wir nehmen mal mit das, was ihr vielleicht auch schon empfunden habt, nämlich diese vollkommene Erschöpfung, nachdem man den ganzen Tag mit AI gearbeitet hat. Das ist real und die Pointen der BCG-Studie ist im Prinzip, wo die Pointe ist, dass nicht das Nutzen unbedingt müde macht, sondern auch das Beaufsichtigen, dieses Kontrollieren.
Ganz wichtig.
Und Vibe-Coding, haben wir jetzt auch drüber gesprochen, ist ein sehr sauberes oder ist ein sehr wertvolles Werkzeug, das man aber sauber abgrenzen muss und nutzen muss. Und mal wieder, ich glaube, das haben wir schon öfter gesagt, das Wichtigste ist eigentlich Disziplin bei der Nutzung. Das ist genauso wichtig wie die Toolwahl und die Wahl des LLMs ist auch einfach, dass man diszipliniert dabei ist und sich darüber im Klaren ist, was ist dieses Output und was ist es vor allen Dingen nicht.
Genau, was ist es vor allem nicht? Ne? Also mein persönlicher Take zu der Folge noch, wer eben jetzt gerade nach der Folge zu Hause sitzt und überlegt, welches Stück seines AI-Alltags eigentlich gerade wirklich in Richtung Vibe-Coding driftet, so, der hat schon den ersten richtigen Schritt gemacht, ja. Also Bewusstsein, dass es eben ein Spektrum gibt zwischen sauberer Disziplin oder guter Disziplin und wirklich viel zu schneller Nutzung, ja. Also so eine Art von impulsiver Schnellnutzung ist schon die halbe Miete. So, die andere Hälfte ist, sich pro Woche, einfach mal eine Stunde vielleicht auch für eine gewisse Art von Reflexion zu nehmen, statt sie ja vielleicht für noch mehr unüberlegten Output zu verwenden.
Ja, spannend. Ich habe gerade heute Morgen noch gelesen, dass in einem Vortrag eine gefragt hat, wer von euch geht denn, seit der AI nutzt, früher nach Hause?
Und?
keiner die Hand gehoben. Gut, wer würde das machen? Aber du packst einfach mehr auf den Teller. Ja, also für Folge 5 würde ich gerne mir vornehmen, dass wir über die Kosten von AI sprechen. Und zwar jetzt nicht die mentalen Kosten, die wir jetzt gerade besprochen haben, sondern die realen Kosten, also Tokens.
Ganz wichtig.
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und auch in dem Zusammenhang wichtig, Abhängigkeit, Systemabhängigkeit von AI, die auch damit einhergeht.
Die jetzt schon vorhanden ist.
Die schon vorhanden ist und die auch immer schlimmer wird und die auch ganz stark an die Tokens geknüpft ist. Und wir können ja auch vielleicht mal kurz über diesen Fable 5 oder Mythos 5 Fall reden von vor ein paar Wochen. Ist, glaube ich, ein ganz, ganz interessanter Punkt dabei, wenn man sich darüber unterhält, wie abhängig man sich von bestimmten Software oder von bestimmten Firmen machen will, die eben AI-Produkte für einen bereitstellen.
Sehr gerne. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, Patrick.
Ich freue mich auch. Bis dann. Tschüssi.
Bis dann. Tschüss.